Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. RevLab. Freunde und Freundinnen der Popkultur, wir sind wieder da. Nach einer längeren Sommerpause kommt wieder Popcorn Culture und wir sind frisch, knusprig und hungrig. Hallo Jana.
Hallo, jetzt fühle ich mich gerade wie auf dem Grill. Frisch, knusprig und hungrig. Ja,
genau. Ja, schön, dich dabei zu haben. Jay ist auch wieder dabei. Hallo Jay.
Hallo, Freunde und Freundinnen.
Er ist natürlich noch quasi im Urlaub, also er ist so tiefenentspannt, dass wenn er zwischendurch mal irgendwie quasi abtauchen sollte, dann wecken wir dich wieder aus dem Urlaubsschläfchen, oder? Dann.
Das wäre schön, das wäre gut, aber.
Also nicht, dass es so ist, aber so. Jay hat auch gerade so ein bisschen die Hawaii-Hemd-Vibes, finde ich, die so ein bisschen so aus dem Laptop hier rüber strahlen.
Ja,
ich bin auch im Urlaubsfeeling. Das ist ganz schön. Und es ist ja auch schön, deine Stimme mal wieder zu hören. Manu, du warst ja beim letzten Mal, hast du nicht so viel geredet. Das hat uns Jana und mich sehr traurig gemacht, aber von daher.
Genau. Man könnte schon fast den Eindruck haben, ich wäre bei der letzten Aufnahme nicht dabei gewesen. Ja.
Könnte man auf die Idee kommen.
Du warst recht schweigsam.
Ja, genau. Nee, aber ich habe das ja mit großer Freude, großem Stolz und großem Interesse nachgehört und habe natürlich schon mitgekriegt, dass ihr euch auch ein bisschen über mich unterhalten habt, aber ich habe das als natürliche freundschaftliches Augenzwinkern gut einordnen können.
Aber natürlich.
Genau. Und jetzt eigentlich kann man sagen, auch irgendwie passend zur unbeschwerten Sommerzeit, reden wir heute über eine Serie, die doch insgesamt recht leichtfüßig daherkommt. Nicht zu verwechseln übrigens mit einer Serie und einem Game, das dann doch sehr blutrünstig wäre, nämlich Resident Evil. Das haben wir noch nicht besprochen. Das könnte man natürlich sich auch mal antun. Da gab es nämlich auch eine Serie dazu. Aber wir reden heute nicht über Resident Evil, sondern über Resident Alien.
Richtig.
Ja, das ist eine, ja, lass mich mal überlegen. Bei uns läuft das auf Sky.
Ja? Nee, auch auf Netflix. Ich habe es auf Netflix geguckt. Also bei Netflix gibt's die erste Staffel und
genau.
Ich glaube, original läuft es auf oder Sci-Fi oder irgendwie.
Ja,
drauf.
Genau.
Es gibt schon drei Staffeln mittlerweile. Auf Netflix könnt ihr die erste gucken, auf Sky erste und zweite.
Ja, die dritte ist jetzt auch drauf, ja.
Genau,
habe ich gesehen,
ist
auch drauf, ja.
Und zumindest nach allem, was ich gehört habe, hätte die Serie jetzt eigentlich eingestellt werden sollen. Aber dadurch, dass Netflix zumindest mal die erste Staffel eingekauft hat, ist jetzt doch eine vierte Staffel bestellt worden, was auch ganz gut ist, weil die dritte nämlich mit einem Cliffhanger endet. Das wäre ein bisschen schade gewesen. Also von daher könnte es sein, auch wenn es Netflix nicht zu seiner Serie gemacht hat, ne? Aber allein, dass der Riese Netflix die ins Programm genommen hat mit der ersten Staffel, hat, also wenn ich richtig informiert bin, ausgereicht, den Produzenten zu sagen, okay, dann, oder den Verantwortlichen, dass sie noch eine vierte Staffel produzieren werden können.
Ja. Also wir sind hier eigentlich ganz gut drin. Wir haben drei Staffeln, auf die man zurückblicken kann. Und doch ist das Ganze noch nicht beim alten Eisen, sondern es kommt noch eine weitere Staffel. Also alle, die jetzt irgendwie Lust kriegen, sich das mal zu gönnen, die können sich sogar noch auf eine brandneue Staffel freuen, die in diesem Jahr erst in Auftrag gegeben wurde.
Und also ich finde es ist nicht so die Sommerserie. Ich finde, es ist so eine tatsächlich eine gute anfängliche Herbstserie.
Stimmt,
wenn man so die ersten Herbstwochenenden hat, also wir sind jetzt quasi, wir erzählen euch das ja jetzt, und wenn ihr dann quasi irgendwann im September, Oktober die ersten Wochenenden habt, an denen ihr so sonntagnachmittags irgendwie auf der Couch rumhängt und es wieder angefangen hat zu regnen und gar nicht mehr aufhört, dann finde ich, kann man die Serie gut gucken.
Ja.
Das ist jetzt nicht so sommerlich, sondern so einen schönen Sonntagnachmittag auf der Couch, wenn man noch nicht ganz deprimiert ist, sondern noch irgendwie was Fluffiges sehen möchte. Was so.
Ja, ist eine schöne Beschreibung, ja. Das passt eigentlich ganz gut. Also wenn es wieder ein bisschen kühler wird und die Abende ein bisschen kürzer werden, dann kann man sich da mal hinsetzen und sich die ersten Folgen von Resident Alien gönnen.
Man könnte also quasi sagen, wir bereiten euch, unsere lieben Zuhörenden, auf den Herbst vor mit dieser Serie. Und ist ja, da hat man was, womit man den Herbst begehen könnte, wenn man Lust hat.
Ja. Ach, sehr schön, sehr schön. Das ist ja jetzt schon eine kleine Promo gewesen für diese Serie. Ich gebe zu, ich habe die selber vorgeschlagen. Das war so eine Zufallsentdeckung von mir. Ich habe, glaube ich, sogar ohne jeden Tipp von außen, habe ich da irgendwie mal aus Interesse reingeguckt. Möglicherweise sogar, weil ich zuerst das mit Resident Evil verwechselt habe. Aber ich habe auf jeden Fall dann bald gemerkt, es ist was anderes. Aber es ist irgendwie auch gut. Ich gebe vielleicht kurz so ein paar Eckdaten durch, ohne allzu viel zu spoilern, dass wirklich auch noch Lust bleibt, sich da selber rein zu vertiefen. Also vielleicht ganz zum Anfang, Resident Alien ist natürlich ein Ausdruck, der in den USA gebraucht wird für Menschen, für quasi Immigrantinnen und Immigranten, die einen Aufenthaltsstatus haben im Land, aber eben quasi Resident, also ansässige Fremde sind. Und das ist natürlich ein Wortspiel, weil es geht nicht um einen ansässigen Fremden aus einem anderen Staat, sondern oder einer anderen Nation.
Oder
sondern
generell einen anderen ansässigen fremden Menschen.
Es geht wirklich um einen Alien im wortwörtlichen Sinne. Die Idee ist schnell erzählt. Das ist ein Alien ist unterwegs in seinem Raumschiff und der muss eine Notlandung machen auf der Erde. Er wird irgendwie, sein Raumschiff wird von einem Blitz beschädigt und dann kommt er so auf, landet er auf der Erde an und verläuft sich in eine Blockhütte, wo er den dort wohnenden Gerichtsmediziner Harry Vanderspiegel, ein Name, der irgendwie bis zur letzten Folge immer wieder so schon alleine die Aussprache irgendwie zum Lächeln anregt, den Harry Vanderspiegel, den bringt er dann um die Ecke und nimmt quasi seine Identität an. Das ist quasi ein Alien, der so ein Shapeshifter, der halt die das Aussehen von Menschen annehmen kann. Und als dieser Dr. Harry Vanderspiegel lernt dieser Alien dann die menschliche Rasse, die menschliche Zivilisation und Gesellschaft kennen in einem Dorf nahe dieser Blockhütte.
Patience.
Ja, Patience genau heißt die. Und da wohnen ganz putzige Dorfbewohner, die er da in allen Schrulligkeiten und Eigenwilligkeiten kennenlernt und selber so langsam in diese Rolle als Mensch hineinwächst. Und es wird dann bald mal deutlich, dass er eigentlich die Mission gehabt hätte, die Menschheit zu vernichten mit einer Device, mit irgendwie einem, wie sagt man dem, mit halt einer Gerätschaft, die zur Auslöschung der menschlichen Rasse geführt hatte, aber die ist leider beschädigt worden und verloren gegangen in dem Absturz und so, und darum dreht sich dann mindestens die erste Staffel.
Und darf ich vielleicht kurz noch einwerfen, was ich nämlich auch ganz schön finde, gerade für unseren Podcast, weil die Harry lebt ja dann auf so einer einsamen Blockhütte und schaut quasi die ganzen Law and Order Staffeln auf der DVD von dem Original Doktor. Also
da lernt er Englisch.
Also er lernt darüber die Welt kennen quasi. So wie wir ja auch die Welt ein bisschen über Serien kennenlernen, so geht das diesem, oder vermitteln und uns über das Leben unterhalten. So bringt er dann auch später, wenn er dann in den Kontakt mit den realen Menschen kommt, bringt er ständig irgendwelche Law and Order Zitate. Das fand ich schon sehr, sehr, sehr nett. Weißt du, so ein Alien Law and Order verseucht, also von der Serie, versucht sich in der realen Welt zurechtzufinden irgendwie.
Ja, sehr geil. Das ist auch köstlich, weil er dann ständig eben Zitate aus der Serie bringt und die Welt der Serie natürlich mit dem echten Leben verwechselt, was zu urkomischen Situationen führt und so. Das Ganze ist, vielleicht muss man das noch sagen, das ist so eine Drama-Comedy-Serie. Also es gibt viel zu lachen. Ich habe wirklich oft wirklich laut rausgelacht, vor allem wenn man eben diesen Alien in Form dieses Harry Vanderspiegel erlebt, wie er versucht, irgendwie menschliche Emotionen nachzuempfinden und irgendwie Empathie zu zeigen oder überhaupt erst zu lernen, wie sich Menschen verhalten und sich dann oft völlig daneben benimmt. Das sorgt für unzählige Lacher.
Genau, aber es ist keine, hast du ja schon gesagt, es ist so Drama-Comedy, es ist jetzt keine Sitcom in dem Sinne. Die Episoden, wir haben ja schon gesagt, es gibt 3 Staffeln, die Episoden haben auch eine gewisse Länge, also wir sind ungefähr bei 40 bis 45 Minuten meistens. Und es ist jetzt auch nicht so einfach gestaltet, dass man quasi einfach nur ihn begleitet, sondern es passieren eben auch Dinge in diesem Ort, beziehungsweise es gibt einen Mordfall, einen Todesfall und da wird er dann auch rein verwickelt. Also es ist nicht so eine Sitcom in dem Sinne, wo wir einfach einen Außerirdischen begleiten, sondern es hat wirklich eine Handlung und die ist auch nicht immer einfach nur witzig, sondern da gibt's eben, wie gesagt, auch Drama-Elemente und es gibt eben einen Mordfall oder einen Todesfall.
Kriminalelemente und solche Sachen, ne?
Kriminalelemente, genau, die sich da entwickeln, in die dann eben Harry Bender Spiegel alias unser Alien verwickelt wird.
Ja, genau. Also es hat eine gewisse Breite. Die Serie ist jetzt nicht nur einfach irgendwie Slapstick von Anfang bis Ende oder so.
Also man könnte ja vielleicht sagen, ist ein bisschen vergleichbar mit quasi von der Grundthematik wie Morg vom Ork früher oder wie Alf, ne? Ist ja quasi gleiches Thema ein Stück weit. Mhm. Aber das ist halt Sitcom. Und hier haben wir schon eine ausgewachsene Dramaserie mit ausgewachsenen Charakteren und Nebencharakteren und die alle auch ihre Rolle und ihren Platz haben. Also wie Anna das gerade auch schon schön erklärt hat.
Ja, ich würde sagen, die Figuren sind teilweise doch deutlich überzeichnet, kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, das ist auch nicht ganz konsistent. Ich habe das Gefühl, einige Figuren sind sehr stark überzeichnet und andere sind viel realistischer gemacht. Da weiß man manchmal nicht so richtig, je nachdem, wer in die Handlung involviert ist, ist es dann wirklich ganz karikiert oder dann auch wieder sehr nahe an der Realität. Aber es gibt auf jeden Fall dieser Harry Vander Spiegel vielleicht so viel noch, der übernimmt dann die Rolle des Dorfarztes, weil eben der Dorfarzt ermordet wird, wie du schon angedeutet hast, Jana. Und die suchen dann einen Arzt und denken, ach ja, da lebt doch so ein Gerichtsmediziner in so einer Blockhütte, den holen wir, unwissend, dass der Gerichtsmediziner natürlich längst im See versunken ist und von dem Alien jetzt verkörpert wird. Und so gerät er dann überhaupt erst in diese ganzen sozialen Kontakte, lernt die Asta kennen, die eigentlich seine Assistentin wird oder die Assistentin des verstorbenen Arztes war. Er lernt den Sheriff des Dorfes, Sheriff Mike Thompson, kennen und seine Assistentin und Darcy, das ist die Freundin von der Asta und so. Und da entspinnt sich dann so ein Netz von Freundschaften. Auch der Bürgermeister ist noch involviert dieses Dorfes und das sind so ganz, ich finde es eigentlich recht liebevoll gezeichnete Figuren, die mich in ihrer Schrulligkeit so ein kleines bisschen an die Derry Girls erinnert haben. So ein bisschen so, einfach so dieses, es hat so ein bisschen diese eigenwilligen, auch ein bisschen in sich gekehrten Figuren, die so ein bisschen brauchen, bis sie irgendwie sich öffnen und so. Und das gibt natürlich ganz viel Gelegenheit, eben diesen Alien mittendrin in Szene zu setzen. Ja.
Wollen wir ganz kurz, also wir müssen nicht über den ganzen Cast sprechen, aber wir müssen bitte, bitte, bitte über Alan Tudyk. Ich weiß nicht genau, wie man seinen Nachnamen ausspricht.
Ja, habe ich mich auch gefragt.
Ja, natürlich.
Ja. Tudyk, ja.
Tudyk, wir unbedingt müssen bitte über Alan Tudyk sprechen. Ich habe Alan Tudyk tatsächlich das erste Mal gesehen in dem Film Sterben für Anfänger von 2007, einer wundervollen britischen schwarzen Komödie. Und ich erinnere mich an eine Szene, in der, also es geht eben um eine Trauerfeier und er ist mit seiner Frau auf dieser Trauerfeier und spielt nun den Freund, der mitgenommen wurde, der aber von allen eigentlich gehasst wird. Und dann ist er auch noch irgendwie durch Zufall ein Hush-Brownie oder irgendwie sowas und dreht dann vollkommen durch auf dieser Trauerfeier. Und ich habe mich so beömmelt vor Lachen und ich hab sein Gesicht so vor Augen, dass es mich überhaupt gar nicht gewundert dass er für diese Rolle des Alien irgendwie, das ist ihm wie ins Gesicht geschrieben, weil ich finde, er ist so ein krasser Schauspieler, was so Mimik betrifft, was so Gesichtsausdrücke betrifft. Und das zeigt sich, finde ich, in dieser Serie hier auch ganz, total, ganz wunderbar, weil so dieses, ja, manchmal auch dieses Fremdeln, ja, mit der Welt um einen rum und wie sich das quasi im Gesicht niederschlägt. Das finde ich bei ihm tatsächlich unglaublich außerordentlich. Und er kann so viel ausdrücken mit seinem Gesicht, auch mit seinem restlichen Körper, aber eben auch mit seinem Gesicht, dass das irgendwie wie prädestiniert ist für diese Rolle des Alien, der sich irgendwie mit dieser fremden Welt konfrontiert sieht und eigentlich gar nicht genau weiß, was um ihn herum passiert und trotzdem immer in jedem Moment irgendwie damit überfordert oder konfrontiert ist, irgendwie sich mit ganz vielem auseinanderzusetzen, was er nicht kennt und was ihm zu viel ist. Und genau.
Ich würde sogar sagen, er ist, finde ich, einer der Hauptgründe, sich diese Serie anzugucken. Also
auf jeden Fall.
Ne, ja. Die Serie ist nett gemacht, ist schön, wie gesagt, von der Story manchmal, ja, mal so, reden wir vielleicht gleich noch drüber. Aber ich finde, er ist natürlich echt eine Hammerfigur und B spielt er das einfach, Jana hat es gerade schon gesagt, einfach wirklich herausragend. Also vor allen Dingen so in der ersten Staffel diese Hölzernkeit, mit der Alien, ja, versucht, ein Mensch zu sein, wenn er dann lacht und dann so übertrieben lacht und so, das ist einfach unfassbar. Also das ist, und es, also wirklich sagenhafter Schauspieler, toll ausgesucht, und ich würde sagen, er ist 60% der Miete dieser Serie.
Ja, ja. Auf jeden Fall. Also absolut. Und ich habe auch Kritiken gelesen zu der Serie, die sehr durchzogen waren, die sagen, ja, die Serie schwächelt an allen Ecken und Enden und das Storytelling und so weiter und ganz viel kritisiert. Aber dann wirklich kam so die Wende dann. Aber Alan Tudyk alleine reißt die Geschichte einfach raus. Ja. Das ist wirklich eine absolut erstaunliche schauspielerische Leistung, wie er das verkörpert, wie man ihm ansieht, dass es quasi kein Mensch ist, sondern, ja, ein Alien in Menschengestalt. Das, genau, ist, das muss man erstmal hinkriegen und wie, also die ganze Mimik und das auch der Gang und die ganze Gestik und Motorik und so, wie er das nachempfindet, das ist echt grandios gemacht. Und ich habe auch gedacht, ich kenne den irgendwoher, der hat Nebenrollen in ganz großen Filmen gespielt. Also der war bei Deadpool 2 dabei, der war bei in einem Star Wars Film Rogue One hat er mitgespielt, der hat Auftritte in The Rookie gehabt und der hat als Synchronsprecher hat er bei in ganz vielen so Pixar Disney Filmen, ja, Vaiana, Frozen, Encanto und so weiter, hat er offenbar Figuren seine Stimme verliehen.
Der hat eine ganz prägnante Stimme, ja, einfach, ne? Ja. So einen ganz hohen Wiedererkennungswert. Total. Wenn man den irgendwie hört, dann weiß man, okay, das ist der.
Ja, hat so eine kratzige, eher, ja, hohe Stimme, die aber, also ich finde es echt sensationell. Die anderen SchauspielerInnen habe ich irgendwie so aus der Ferne gekannt, aber ich finde, insgesamt ist es gut gecastet. Also ich finde, es hat ein paar ganz tolle, zum Beispiel diese Alice Wetterlund, die Darcy spielt, finde ich, hat eine unglaublich sympathische, authentische Rolle.
Ich finde den Jungen auch gut.
Ja, den finde ich auch stark.
Judah Prenn oder Max Hawthorne, das ist der Sohn, quasi der, ich weiß gar nicht, wie alt ist er?
Ja, so, keine Ahnung, so 10, 11. 10,
11, ja, der, ja, irgendwie auch, genau. Und der, das ist auch eine spannende Rolle, das ist der einzige, das wird dann so erklärt, einer von was weiß ich wie viel Millionen Menschen hat ein Gen, das Außerirdische sehen oder entdecken kann, ja, auch wenn sie sozusagen eine andere Gestalt annehmen. Und eben der Sohn ist quasi dieser 10-jährige Junge, Max, ist eben der einzige, der Harry als Alien entlarvt oder sieht, dass er ein, ja, Alien ist.
Der sieht ihn wirklich als Alien, ja, und als das Alien das dann erkennt, will es natürlich den Jungen erstmal umbringen. Und dann freuten die sich an und so. Das ist ganz, es ist sehr, sehr schön gespielt. Das finde ich auch. Und jetzt so als,
und übrigens, als klar. Und übrigens, ja? Nur um das auch nochmal zu sagen, also gerade diese Wechselszenen, ne, wenn du ihn als Mensch siehst und dann siehst du ihn mit den Augen des Jungen und dann steht da plötzlich so ein echsenhaftes Alien. Das finde ich auch, also das finde ich wirklich toll gemacht, weil du dann sozusagen ihn und die Kamera wechselt dann je nach Blickrichtung quasi. Mal steht der Schauspieler da, mal eben ein reales Alien sozusagen. Und das finde ich, haben die fantastisch gemacht. Also das hat mir super gut gefallen.
Ich wollte gerade sagen, die Rolle des, also als Zuschauer sieht man ihn sowohl als auch. Ja. Also man sieht ihn eben als das Alien, aber man sieht eben auch den Schauspieler als die Figur, die er dann eingenommen hat.
Ja, genau. Und wenigstens als Klammerbemerkung sei noch erwähnt, dass die Linda Hamilton eine wiederkehrende Rolle hat, ich glaube in der zweiten Staffel vor allem.
Und in der dritten auch.
In der dritten auch, ja, als General McAllister, eine Militäroffizierin, die irgendwie in ihrer Kindheit eine Alien-Begegnung hatte und jetzt quasi seither auf der Suche oder Jagd nach diesen Aliens ist. Und die Linda Hamilton ist natürlich keine geringere als die Frau aus dem Terminator, die im ersten Teil schon mitgespielt hat und dann im zweiten Teil auch wieder auftritt und in späteren Sequels eine Rolle hat. Wie heißt sie denn jetzt nochmal?
Sarah Connor.
Ja, logisch. Spielt die Sarah also die, Connor.
Also
die,
Sarah Connor ist doch eine deutsche Sängerin.
Ja, das denkst du. Sarah Connor ist die Mutter des Heilandes sozusagen. Ich bin ja wirklich Terminator Buff.
Die
ne?
Maria?
Ja, genau. Das ist die Maria der Terminator-Filme. Und ihr Sohn heißt ja nicht umsonst John Connor, JC, weil er sozusagen ja der Retter der Menschheit ist, der zukünftigen.
Genau.
Also, darüber könnten wir auch nochmal reden. Darüber kann ich euch eine ganze Folge erzählen, du. Also.
Genau. Weil ja Terminator im ersten Teil, der kommt ja aus der Zukunft, um den Sohn von der Sarah Connor dann umzubringen, oder?
Genau.
Ja. Also.
Ihr driftet ab.
Das sind, ja, ich weiß, genau. Es geht ja jetzt nicht darum, obwohl wir immer noch so halbwegs fast im Alien-Genre wären bei Terminator, aber nicht ganz. Aber die Sarah Connor auf jeden Fall, die sieht man hier wieder, eben die Linda Hamilton in einer, finde ich aber leider relativ blassen Rolle, aber. Ja,
aber in Würde gealtert, ne? Also wenn man mal so überlegt, ich meine, der erste Terminator-Film ist ja fast, was habe ich vorhin gesagt, fast 50 Jahre alt, ne?
50 Jahre, ja.
Und jetzt sieht man sie so, also aber ich finde, sie hat immer noch ein tolles Gesicht. Also ich freue mich immer, wenn sie kommt.
gleichfalls. Also das kriegt man nicht so schnell los, wenn man mit den Filmen groß geworden ist. Vielleicht so. Darf ich was sagen zum Genre, sondern zur Formel dieser Serie. Und dann können wir vielleicht auch darüber ins Gespräch kommen. Oder wollen wir zuerst irgendwie noch technische Geschichten und Plot-Eindrücke und so noch teilen?
Ich kann einmal vorweg eigentlich, wir sind ja schon mittendrin. Ich kann vielleicht noch einmal sagen, aber da könnt ihr mir dann auch weiterhelfen. Ich habe immer so ein grundsätzliches Problem mit so Alien-Geschichten. Und ich verstehe nicht genau, was den Reiz von so Alien-Stories ausmacht. Hm. Was uns daran, oder was euch, nicht uns, was euch daran fasziniert, was es spannend macht, warum man Geschichten, Filme, Serien, Bücher schreibt, produziert, in denen es um außerirdische Alien, andere Wesen. Also ich meine, das kann man auch auf so andere Science-Fiction-Fantasy-Sachen übertragen, aber ich finde es bei Aliens halt sehr prägnant. Gerade weil jetzt, ich finde auch, der Alien in dieser Serie, in Resident Alien, sieht jetzt auch aus, wie man sich so ein Alien vielleicht auch in den 90ern schon vorgestellt hätte.
Also ich
verstehe es nicht, aber ich bin sehr offen dafür, dass ihr mir erzählt, was den Reiz ausmacht oder worum es eigentlich geht bei so Alien-Sachen.
Lass es mich mal versuchen, weil dir geht's quasi wie meiner Frau. die versteht das auch nicht. Und ich glaube, es ist auch, also jetzt ohne dabei jetzt zu klischeehaft sein zu wollen, aber es ist auch ein bisschen...
Lass es einfach. Sag's nicht, Jay.
Nee, aber ich weiß ja, dass es stimmt, auch wenn es ein Klischee ist, weil macht die Umfrage, die meisten Leute, die Science Fiction mögen, sind nun mal Männer. Also es ist so. Es mag klischeehaft sein und ich weiß, es gibt da draußen auch eine Menge Frauen, die Science Fiction mögen. So ist es nicht, aber trotzdem prozentual gesehen, glaube ich.
So, aber das ist keine Erklärung.
Nein, das ist keine Erklärung. Ich wollte das ja nur erwähnen. Nee, die Erklärung wäre für mich, also ich spreche jetzt mal für mich. In einem Alien kann man einfach total viele verschiedene Dinge ausdrücken und festmachen. Einmal natürlich die Vorstellung, ja, was wäre, wenn es anderes Leben im Universum gibt, was sich auch anders entwickelt hat, also intelligentes, handelndes Leben als Menschen, so. Wie sähe das aus? Also so die Lust an der Ferne, an dem, was ist da draußen? Gibt es noch mehr als das, was wir hier so kennen? Zum Zweiten, genau das Gegenteil, an einem Alien lässt sich die eigene Furcht vor dem Fremden gut, also das lässt sich gut daran abspüren und gut darstellen, sozusagen. Also das, wovor wir Menschen uns fürchten, vor dem Fremden, vor dem, was wir nicht verstehen, was unsere Komfortzone durchbricht, weil es etwas Unbekanntes ist, etwas, womit wir nicht rechnen können, was uns Argwohn auslöst, was vielleicht auch sogar optisch komisch ist. Ich meine, die meisten Menschen mögen keine Spinnen oder keine Schlangen und das hat ja auch was damit zu tun, dass die auf uns irgendwie fremdartig wirken. Und so ähnlich ist es mit solchen Alien-Geschichten ja eben auch oft. Also wie gesagt, das wären so für mich zwei zwar gegenläufige Gründe, aber die beide also beide ausdrücken, warum ich solche Geschichten faszinierend finde.
Also quasi Tremendum und Faszinosum?
Genau.
Ja, das wäre dann offen für eine religiöse Interpretation. Ja.
Aber so im weitesten Sinne.
Die Faszination und die Furcht quasi vor dem Fremden, vor dem anderen.
Ja.
Also ich würde jetzt unterscheiden zwischen Alien-Filmen, wie sie eben jetzt die Ridley Scott-Filme Alien, Predator natürlich auch und so. Das sind so Action-Filme, in denen es einfach wild zu und her geht, die irgendwie so noch ein Horror-Element mit drin verbaut haben und die ich einfach gerne schaue, weil die so geil gruselig sind und weil da was läuft und man kann dann eben bei Predator kann man sich dann vorstellen, wie wäre das, wenn es da eine Alien-Rasse gäbe, die da voll abgerichtet sind auf kriegerisches Verhalten und so. Also das finde ich dann einfach, ich finde die actionmäßig einfach spannend. Und dann gibt's natürlich eben dieses Gedankenexperiment, ja, wie wäre das, wenn die Menschheit wirklich einer fremden Spezies begegnen würde? Und die meisten Filme, die jetzt nicht mit diesem jetzt ganz zugespitzten Action-Horror-Assoziationen arbeiten, die lassen ja dann auch erkennen, dass die Menschheit sich selbst ein Stück im Gegenüber zu diesen Aliens irgendwie kennt und zusammenrauft. Also ich finde das jetzt, man kann das gut bei Independence Day zeigen und es gibt aber viele andere. Ich habe mal eine Serie geguckt, die hieß, glaube ich, Falling Down oder sowas. Wie hieß sie nochmal? Falling Skies hieß die. Falling Skies. Und es gibt ganz viele Filme und Serien nach diesem Muster, wo quasi Aliens kommen, durchaus auch bedrohend, und die Menschheit rauft sich dann zusammen. Also es ist ja witzig, bei Independence Day gibt's ja diese rührigen Szenen, wo dann die Menschheit, jetzt müssen wir zusammenstehen und in Indien und in China und in Afrika und in Nordamerika und in Europa, überall die Menschen, jetzt die Bedrohung von außen ist so ernsthaft, dass wir uns jetzt unsere kleinlichen Grabenkämpfe und unsere alle Rassismen und weiß ich was nicht mehr leisten können. Jetzt müssen wir als Menschheit zusammenfinden, um diesen Aliens die Stirn zu bieten. Und dann findet so eine Art Wiederentdeckung der Menschlichkeit statt im Angesicht des Fremden. Das finde ich eigentlich noch spannend.
Also auch so ein Stück selbst Selbstvergewisserung zusammen, selbst ja auch wiedererkennen dessen, was uns als Menschen zusammenhält, im Angesichts dessen, was uns fremd ist.
Ja, genau.
Ja, genau. Und ich meine, in dem Sinne, was du gerade geschildert hast, ist das ja, sind die modernen Alien-Filme, die dann so eine Thematik haben, wo es quasi eine Bedrohung der Menschheit gibt und die Menschheit muss sich dagegen aufmachen und so weiter. Das ist natürlich eigentlich nicht viel anderes als Kriegspropaganda. Also jetzt, wenn man mal ganz ehrlich ist, ne, weil keine Ahnung, im Kriegsfall, wenn du mit deinem Nachbarn im Krieg bist, also keine Ahnung, hör dir die Reden von Zelensky oder von Putin an, da ist der andere, mit dem du Krieg führst, quasi immer der Alien sozusagen, ne? Und das wird in diesen Filmen, die dann ja quasi Kriegsfilme sind, die man gucken darf, weil es ja gegen tatsächliche, also nicht gegen andere Menschen geht, sondern gegen den tatsächlich anderen. Aber natürlich ist es ja nur eine Metapher für, also wir kämpfen ja nun mal nicht gegen Aliens, sondern gegen echte Menschen, also Kriege sozusagen auf der Erde. Deswegen finde ich, ist das dann immer, hat das auch so eine,
Das hat auch was Rassistisches, ne? Das ist auch immer dieses Othering. Wir und die anderen und was passiert denn? Wir müssen uns abgrenzen und uns selbst vergewissern und sagen, das sind wir und wir sind gut und das sind die anderen und die sind böse. So, und das, was böse ist, das müssen wir bekämpfen. Das andere, das ist das, vor dem wir vielleicht auch Angst haben, was uns Furcht macht, was uns auch ein bisschen fasziniert, wie du auch gesagt hast, Jay, was wir auch spannend finden, wie sehen die aus, jetzt in Bezug auf Aliens wieder, wie leben die, was machen die, aber wo auch ganz klar ist, die sind schon auch irgendwo eine Bedrohung für uns, das andere, was eine Bedrohung ist, von dem wir uns irgendwie abgrenzen müssen, mindestens abgrenzen, wenn nicht sogar das andere, was eine Bedrohung ist, was wir vernichten müssen, damit wir auch in unserer Identität nicht bedroht werden.
Ja, genau. Also ich finde das einen spannenden Aspekt, dass man das eben auch so lesen kann. Also gedacht ist es wahrscheinlich im Sinne der Verbrüderung und Verschwesterung aller Menschenkinder, aber es ist halt eine Verbrüderung und Verschwesterung im Namen der Abgrenzung von dem nochmal anderen, von diesen Aliens, die dann kommen und die dann eben keine Menschenrechte besitzen und die man dann eben auch jagen und abknallen kann. Es gibt ja auch witzige, spannende Alien-Filme. Jetzt kommt mir der Name nicht mehr in den Sinn, aber du meinst nicht Area 51, sondern ein...
Du meinst District 9 oder 19.
District 9, genau. District 9. Genau, den meine ich.
Fantastischer Film.
Ja, sensationeller Film, wo dieses Motiv dann auf den Kopf gestellt wird, wo deutlich wird, jetzt werden die Aliens werden quasi wie Cockroaches, wie Kakerlaken werden die gejagt, die werden versklavt, die werden irgendwie gedrängt in ein Ghetto, in dem sie dann dahin vegetieren und so. Und der Film ist so gestrickt, dass man am Schluss eigentlich sympathisiert mit den Aliens und merkt, dass denen jetzt Unrecht getan wird, dass ihnen zwar keine Menschenrechte zukommen, aber vielleicht Personenrechte oder so. Weißt du, das finde ich noch spannend. Ja, das ist ein spannendes Motiv.
Genau.
Ich habe das Gefühl, jetzt in dem Film Resident Alien habe ich Parallelen entdeckt zu anderen Serien, in denen es eher um dieses Motiv geht, dass ein Individuum in eine menschliche Gemeinschaft integriert wird, das irgendwie da quer steht, das da irgendwie nicht reinpasst, das halt anders ist und das dann den Blick freigibt, gerade weil man merkt, das passt da nicht rein, das muss irgendwie lernen. Was heißt es eigentlich, als Mensch zu leben? Gibt es den Blick frei auf das eigentlich Menschliche? Also, du hast das schon erwähnt, Jay, in der Einleitung, ich bin natürlich an Alf erinnert worden, diesen rüsseligen Alien, mit dem ich aufgewachsen bin, da habe ich die Kassetten damals noch vorwärts und rückwärts gehört. Ein ganz eigenartiges, liebevoll, kurlig, freches Alien, das auch mit dem Raumschiff abstürzt und im Dachboden der Familie Tanner landet und dann da quasi auf der Couch lebt.
So eine Figur so ein bisschen wie aus der Sesamstraße.
Ja, genau.
So richtig haptisch, flauschig mit irgendwie so Haut. Falten, wenn ich ihn jetzt irgendwie richtig in Erinnerung habe.
Genau. Und das ist natürlich ein völlig. Genau. Und der hat irgendwie immer, was hat der Pizza gegessen die ganze Zeit oder irgendwie so. Also der hat immer. Ja, ist ja egal. Aber
Nee, Katzen, oder? Jedenfalls. Hat er nicht Katzen gegessen?
Ja, er wollte immer die Hauskatze fressen. Ja, ja, ja. Aber das ist natürlich ein anderes Genre. Das war wirklich jetzt so Sitcom-mäßig. Aber natürlich hat das insofern mit demselben Motiv gespielt, als natürlich auch Alf lernen musste, wie man sich als Teil einer Familie verhält und die größten Lacher natürlich auf sich gezogen hat, da, wo Alf ganz offensichtlich nicht begriffen hat, was es heißt, irgendwie ein soziales, wertvolles Mitglied einer kleinen Gemeinschaft zu sein. Und ähnlich auch in einem ganz anderen Genre könnte man das bei Dexter durchspielen, eine meiner Lieblingsserien von einem eigentlich Soziopathen, der traumatisiert durch einen ganz schreckliche Kindheit, wo er als Zweijähriger irgendwie den blutigen Tod seiner Mutter beobachtet hat und seither eigentlich völlig aus Distanz nur die Menschen wahrnimmt. Und da kommt dann immer die Stimme aus dem Off, die ihm in Begegnungen hört man dann seine Gedanken quasi, wie er an einer Hochzeit irgendwie, die sind jetzt alle ganz fröhlich, da muss es sich um einen schönen Anlass handeln, oder bei einer Beerdigung, die sind jetzt ganz traurig, und er lernt dann quasi menschliche Gefühle oder Emotionen zu imitieren, die ihm eigentlich fremd sind, und das führt auch immer wieder durchaus zu humorvollen Situationen, auch wenn die Serie eigentlich eine wahnsinnig gewaltsame, blutrünstige Serie ist, aber weil man eben sich selbst sein eigenes Menschsein von einer Außenperspektive wahrnimmt. Und mich dünkt, das ist jetzt hier eigentlich auch der Fall. Witzig ist die Serie vor allem dort, wo man eben lacht darüber, dass ein Alien in Menschengestalt irgendwie sich halt nicht menschlich verhält und noch nicht weiß, wie zum Beispiel die Etikette am Tisch funktioniert, wie man sich anständig verhält, wenn die Pizza serviert wird, oder er liebt ja Pizza und Apple Pie und so, und dann fällt er da drüber her, oder wie man Freundschaften lebt, man Vertrauen aufbaut.
Die schönste Szene, ist doch in der ersten Staffel, wo sich zwischen Darcy und ihm so eine leicht Liebesgeschichte anbahnt und er sie dann im Auto küsst und er so mit heraushängender Zunge ihr übers Gesicht leckt und du merkst irgendwie, ja, okay, wahrscheinlich ein bisschen die falschen Filme geguckt, wie das so funktioniert quasi, ne? Also
ja, genau.
Ich meine, das hat auch ein bisschen was Widerliches, aber da habe ich mich trotzdem kaputt gelacht.
Und man sieht in ihrem Gesicht, dass die sich genau das fragt. Ja, also genau. Du siehst in ihrem Gesicht so ein, was passiert hier gerade? Das ist auch alles ein bisschen eklig. Was soll das? Ja, genau.
Das habe ich verdrängt, aber das stimmt. Die Szene kommt mir wieder in den Sinn. Ja, und man kriegt quasi, da würde ich gern mit euch ein bisschen ins Gespräch kommen drüber, weil das macht vielleicht auch die Faszination jetzt dieser Serie aus und auch dieses Alien-Gedankens, dass man eigentlich seine eigenen Menschlichkeiten vor Augen geführt kriegt und ganz viele Motive, die unser Menschsein irgendwie ausmachen, also von der Trauer über Verluste, eine Szene gibt's, oder eine Episode in der zweiten Staffel, wo zum Beispiel Dr. Harry Van der Spiegel, also unser Alien, zum ersten Mal Todesangst empfindet. Und das ist etwas, was seine Alienrasse nicht kennt. Das ist offenbar eine ganz kollektivistische Alienrasse, in der eigentlich nur das Überleben des Gesamten, des Kollektivs zählt. Und wenn da Einzelne wegsterben, dann ist das überhaupt nicht tragisch, solange der Genpool irgendwie erhalten bleibt. Und der kennt das gar nicht. Und plötzlich merkt er wird, glaube ich, angeschossen, und dann kommt ihm das immer wieder in den Sinn und er merkt, dass er hadert mit der Einsicht, dass er beinahe gestorben wäre und so. Also Todesangst, Trauer, auch Empathie, wo er plötzlich irritiert feststellt, dass er sich anfängt, um Menschen zu sorgen. Und an einem Punkt sagt er so, ich kümmere mich, mir liegt quasi die ganze Menschheit am Herzen. Ich bin ein Monster geworden, sagt er dann an einer Stelle, weil er völlig so denkt, was ist denn das für ein Gefühl, mir fangen Menschen an, ans Herz zu wachsen und so.
Und es gibt dann auch eine Szene, ich glaube, das ist zum Ende der ersten Staffel, wo er im Gespräch ist, ich glaube in der letzten Folge, wo er im Gespräch ist mit dem echten Harry Van der Spiegel, der ja eigentlich schon tot ist, und er unterhält sich dann mit diesem Harry Van der Spiegel, der tot ist. Und der weint dann um seine Frau, der seine Frau verloren hat. Und dann sagt er so, was ist mit deinen Augen? Warum weinst du? Was ist da los? Warum läuft Wasser aus deinen Augen so ungefähr? Ich weiß gar nicht mehr, was er genau gesagt hat. Und das ist irgendwie zum Anfang der Folge. Und zum Ende der Folge geht es bei ihm auch darum, dass er, ja, haben wir glaube ich schon gesagt, eine Beziehung aufgebaut hat, auch eine Freundschaft zu Esther. Esther, seiner anfangs noch Kollegin beziehungsweise Assistentin. Und dann wackelt die Freundschaft auch so ein bisschen und auf einmal muss er dann selber weinen. Oder merkt er dann selber so, er ist irgendwie gerade in so einem Modus, ich weiß nicht, ob er dann auch wirklich weint, aber er schluchzt dann so ein bisschen und bemerkt dann irgendwie bei sich selber, dass er diese Gefühle hat. Und das ist dann auch irgendwie wieder so ein Moment, wo er dann auch überfordert, aber auch überwältigt ist davon, dass er vielleicht nicht mehr, auch nach eben der ganzen Staffel, dann nicht mehr so sehr nur Alien ist, wie er gerne wäre. Also die Serie zeigt eben auch, wie sehr wir uns oder wie schnell und wie gut wir uns eben auch an das anpassen können, was uns umgibt und das eben auch adaptieren und für uns annehmen. Und
seine Vermenschlichung quasi.
Genau. Ja, genau. Und das Schöne wollte ich nur sagen, ich finde, du hast, also erst versucht er menschliche Emotionen und menschliche Ausdrücke zu imitieren. Das ist sehr witzig. Und dann geschehen ihm aber diese Emotionen. Und plötzlich lernt er diese Emotionen als Beteiligter kennen. Also nicht nur als ein Schauspieler, als ein Imitator, sondern plötzlich begreift er, worum es in diesen Emotionen geht. Und das überfordert ihm am Anfang, weil er das natürlich noch gar nicht begreift, sondern so ein Gefühl ihn überfordert und so. Und das finde ich irgendwie auch eine spannende Frage. Jeder von uns.
Das kennt man doch von Kindern, von kleinen Kindern. Die stoßen sich und dann gibt's immer diesen Moment, wo sie gucken, hat's jemand gesehen, bevor ich anfange zu schreien oder zu weinen.
Ja, genau.
Ja.
Also ich meine, wenn ein Kind richtig sich doll stößt und so, dann schreit es und weint es und dann tut's weh. Aber es gibt auch dieses, das kennt man ja auch selber vom Großwerden, wenn man ganz klein war. Es gibt auch dieses sich stoßen, wo man so denkt, ja, tut weh, aber ich müsste vielleicht nicht weinen oder schreien. Ich guck kurz. Guckt jemand und dann so eine Millisekunde wird dann kurz gezögert, bevor da irgendwas anfängt. Also dieses, vielleicht habe ich dieses Gefühl gar nicht, aber es gehört in diese Situation und dann mache ich das mal.
Und genau, also ich wollte noch sagen, ich meine, ein Stück weit kennen wir das ja auch. Du kommst in eine neue Situation, neue Menschen, die sind anders drauf als deine alte Umgebung und du versuchst da irgendwie ein bisschen dich reinzufinden und mitzuhalten und dann zieht man ja auch manchmal so eine Rolle an oder imitiert die Gepflogenheiten in dieser Gruppe oder so, bis man dann vielleicht irgendwann tatsächlich Teil der Gruppe geworden ist und merkt, jetzt bin ich das. So, also, wisst ihr, was ich meine? Also so ein kleines bisschen fake it till you make it. Also irgendwie steckt das zumindest auch mit drin irgendwie. Also.
Ja, und da, aber das also es stimmt schon, das Berührende an der Serie ist dann, wenn er es eben nicht mehr nur imitiert, sondern wenn es quasi aus ihm selbst herausbricht und er sich selbst quasi bei der Vermenschlichung beobachtet und sich anfangs noch dagegen wehrt. Ja, Mensch, es gibt ja diese Szene, die habe ich gerade gestern nochmal geguckt, wo er irgendwie, wo Asta ihn trösten will, so quasi, er soll sich keine Sorgen um dieses Alien-Baby machen und so, müssen wir jetzt nicht erklären, das kriegt er dann alles noch mit, wenn ihr euch das reinzieht, aber müsst ihr keine Sorgen machen und so, und das sagt er, ich mache mir doch keine Sorgen um mein Baby. Diese Vater-Kind-Geschichten, das ist etwas für Menschen. Aliens, die kümmern sich nicht um Kinder. Es ist in meiner Rasse egal, wenn Kinder sterben. Es sei denn, sie sterben auf der Straße, dann und liegen sie rum und die Fahrt wird ganz holprig und so. Und man merkt aber, es kümmert ihn eben sehr wohl, weil er eben diese menschlichen Gefühle anfängt selber zu empfinden. Und es ist eigentlich, das würde ich gern an der Stelle einspielen, es ist ja eigentlich eine Inkarnationsgeschichte, die da erzählt wird. Also der Typ, das ist ein Alien, der die Gestalt, da kommt einem ja als Theolog in gleich der Philipperhymnus in den Sinn. Er nahm, wie heißt es, menschliche Gestalt an. Und quasi wurde einer von uns, er wurde ein Mensch, also der Gottessohn hat Menschengestalt angenommen und dieser Alien nimmt ja auch Menschengestalt, zuerst nur Menschengestalt an.
Moment mal, dann, Manu, willst du jetzt sagen, Jesus war ein Alien oder was?
Ja.
Ja, na, ja, da sind wir dann, wie ja, heißt
beim
der?
Tremendum und Faszinosum.
Ja, es gibt doch diesen Erich von Däniken, das ja, ist genau. Ja ein Schweizer Esoteriker quasi, der jetzt immer noch irgendwo am Thunersee lebt oder so und der diese Ideen ernsthaft vertreten hat, dass eigentlich die Bibel quasi von der Landung der Aliens berichtet. Genau. Nein, das wollte ich damit nicht sagen, aber es war ein Versuch, etwas zu parallelisieren, so quasi, dass diese Resident Alien Geschichte eigentlich auch eine Inkarnationsgeschichte ist. Also der Alien nimmt Fleisch und Blut von Menschen an und wird dann immer mehr auch selber ein Mensch. Und das ist ein Motiv, das, da könnten wir uns jetzt drüber unterhalten, inwiefern das ähnlich ist und inwiefern es auch anders ist als eben das, was wir im Christentum Menschwerdung Gottes nennen.
Ja, sehr schön.
Auf jeden Fall würde ich sagen, im Zentrum des Christentums steht ja die Überzeugung, dass Gott eben nicht draußen geblieben ist, dass Gott eben nicht dem Planeten Erde aus der Ferne zuschaut, sondern dass er quasi auch bei uns gelandet ist, ob es eine Bruchlandung war oder nicht, darüber könnte man jetzt streiten, aber dass er quasi gelandet ist hier und als Mensch eben nicht nur in menschlicher Gestalt, sondern als Mensch unter die Menschen gekommen ist und einer von uns wurde. Ja?
Und aber finde ich auch trotzdem, beides bleibt. Also trotzdem auch noch das ganz andere und das ganz Fremde und das ganz Nichtmenschliche ist. Also das ist ja die Krux irgendwie dabei, wenn man sich mit Gottesbildern beschäftigt und überlegt, versucht irgendwie Gott zu denken, dass man eben gleichzeitig das, was du gerade gesagt hast, ein Teil ist diese Menschwerdung, dieses ganz Menschsein, ganz unter uns sein und uns auch zeigt, was Menschsein überhaupt bedeutet, also Menschsein auch vorlebt und gleichzeitig auch dieses ganz, ganz andere bleibt, das ganz Fremde, das ganz Nichtmenschliche, was wir auch gar nicht, vielleicht auch gar nicht menschlich beschreiben oder denken oder zu fassen vermögen. So, also das, und das ja, dass irgendwie trotzdem beides Teil ist oder beides dazugehört.
In den 80er Jahren gab's mal diesen Satz, mach's wie Gott, werde Mensch. Irgendwie.
Ja,
so.
Stimmt.
Und ja,
wie so ein altes Kirchentagsmotto.
Ja, war es wahrscheinlich auch. Ich finde den ja gar nicht schlecht, den Satz irgendwie so. Ja. Ne? Und ich finde, ganz oft geht es ja in Serien und in Filmen im Grunde um ein, also wir haben ja schon öfters auch über so Coming-of-Age-Geschichten gesprochen. Und da geht es ja ein Stück weit, also klar, dann mit der Metapher des Erwachsenwerdens, aber es geht im Grunde immer wieder um die Frage, was ist der Mensch? Wie könnte deine Geschichte aussehen? Wer könntest du sein? Ne? Wer bist du? Was ist Mensch? Was bedeutet dieses Wort? Und ich meine, darum geht's jetzt in der Serie eindeutig so. Und ich finde, im christlichen Glauben eben natürlich auch, sozusagen dann von der anderen Warte aus, jetzt eben nicht ein Alien, sondern Gott wird Mensch. Was bedeutet denn das? Und zu dem, was Jana eben sagte, ich finde das so spannend in den biblischen, neutestamentlichen Berichten über Jesus. Ich finde, da hast du ja eben tatsächlich beide Seiten. So, ne? Deswegen gibt's ja auch diese berühmte Formel wahrer Mensch und wahrer Gott. Aber im Grunde kannst du die, finde ich, immer nur nebeneinander lesen. Also du kannst die, also meinetwegen, das Johannesevangelium beschreibt einen sehr göttlichen Jesus. Also ne,
der am Kreuz noch sagt, es ist vollbracht.
Genau, der am Kreuz noch sagt, es ist vollbracht, als Beispiel. Und der sozusagen so diese, also wo du ganz stark eher diese außerweltliche Seite vorgestellt kriegst. Und dann im Markus-Evangelium als Beispiel hast du eher einen sehr, 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 sehr menschlichen Jesus. Und meine Theorie,
der am Kreuz sagt, mein Gott,
warum hast du mich verlassen? Genau, also gerade an den Kreuzesworten wird das sehr, sehr gut deutlich. Und meine Theorie ist immer ein bisschen, du kannst diese Sache nie wirklich zusammendenken. Oder dann kommt eben so ein fleischloser Satz wie wahrer Mensch, wahrer Gott raus, der quasi nichts mehr bedeutet. Sondern du musst sie nacheinander denken. Mal so und mal so. Und das Schöne jetzt, um zur Serie zurückzukommen, ist eben, dass du hier, wenn du das mal als Inkarnationsgeschichte siehst, durch diese verschiedenen Perspektiven quasi wird der Versuch auch hier gemacht, beides zusammen zu zeigen. Aber im Grunde ist es dann auch wieder nacheinander. Wisst ihr, was ich meine?
Also, ja. Ich kann das gut, ich finde das eine interessante Parallele. Ich habe mich dann aber auch gefragt, ob nicht ein Unterschied darin besteht, also wenn wir das Gedankenspiel jetzt schon mal zulassen, der Gottessohn als Mensch gewordener und der Alien in Resident Alien als ein Menschengestalt annehmender Fremder, ist nicht ein Unterschied vielleicht darin zu sehen, dass Jesus zwar genauso wie der Alien irgendwie vor Augen führt, was Menschsein wirklich bedeutet, aber ich habe das Gefühl, bei Resident Alien oder aber auch bei anderen Geschichten nach diesem Strickmuster, die sind eigentlich weniger als Menschen. Sie quasi, da wird durch die Differenz, ihnen fehlt die Empathie, ihnen fehlt das Empfindungsvermögen, ihnen fehlt die Vertrauenswürdigkeit oder natürlich auch eben oberflächliche Dinge wie Etikette und gesellschaftliche Konventionen, so, die kennen das nicht. Und es wird eigentlich über einen Mangel an Menschsein wird deutlich, was Menschsein wirklich ausmacht. Und bei Jesus würde ich eben sagen, er ist nicht weniger als Mensch, er ist mehr als Mensch. Und eigentlich, was bei Jesus, wenn man sagt, an Jesus wird deutlich, was Menschsein wirklich ausmacht, dann wird es quasi in einer visionären Art deutlich, was Menschsein sein könnte oder so, weißt
das,
du was?
Das, was ich vorhin gesagt habe, Jesus zeigt uns das Menschsein. Ja. Jesus zeigt uns eigentlich erst, wie du sagst, wie wir sein könnten.
Ja.
So, Jesus zeigt uns, um mal mit diesem furchtbaren zeitgenössischen Begriff oder diesem Terminus umzugehen, Jesus zeigt uns die bestmöglichste Version des Menschseins vielleicht auch.
Ja. Also es ist bei ihm nicht so, dass man jetzt, also es gibt ja auch quasi Fremdheitserfahrungen bei Jesus, wo er sich zum Beispiel den gesellschaftlichen Konventionen widersetzt, wo er mit Leuten spricht, mit denen man sonst nicht spricht, wo er am Sabbat Ehren rauft, wo er irgendwie Aufsehen erregt, weil er eben quasi nicht tut, was normale Menschen tun.
Aber da ist er sich ja nicht fremd, sondern da ist er ja ganz bei sich und dieses Fremdgefühl kommt ja eben von der Gesellschaft, von dem außenrum, was sozusagen eine gewisse Erwartungshaltung eigentlich an ihn hat. Und dadurch wird ja dieses Fremdheitsgefühl überhaupt erst eingebracht.
Ja, und es ist quasi ja dann ein Verhalten von Jesus, das eigentlich eine implizite Kritik an gesellschaftlichen Konventionen ist, die Menschen eben nicht freisetzen, die sie eben irgendwie gebunden halten oder die auch ungerechte Systeme aufrechterhalten, und er durchbricht das und spricht mit der Frau am Jakobsbrunnen und keine Ahnung, alle möglichen, es gibt ja zahllose Geschichten von Jesus, die man eigentlich als Bruch mit den gesellschaftlichen Konventionen lesen kann, aber nicht, weil er so unbeholfen wäre, dass er nicht weiß, wie man sich in einer Synagoge benimmt, sondern weil er ganz bewusst quasi, also man könnte es so zuspitzen, weil er eigentlich Unmenschlichkeiten in der Gesellschaft kritisiert, deshalb widerspricht er den Konventionen.
Aber das ist ja auch ein Stück weit die Krux des Menschseins immer, also dieses Wissen darum, was vielleicht, also was richtig ist, und ich mache gerade so Anführungszeichen, weil die Geschichten von Jesus gehen ja auch immer damit einher, dass die Leute dann den Leuten danach gezeigt wird, hey, ihr wisst doch eigentlich, das ist doch das Richtige, ich zeige euch doch jetzt, was richtig ist. Und wir trotzdem aber eben in Gesellschaften sind, uns anpassen, immer wieder auch uns abgrenzen von anderen, auch von anderen Menschen, nicht nur von Aliens oder so, sondern eben auch von anderen Menschengruppen. Und das eben manchmal eben auch sich widerspricht. Also dass nicht immer das menschliche Verhalten, was wir wissen, das Richtige wäre oder das Gute wäre, zu dem passt, was wir tun, weil wir eben auch in Kontexte eingebunden sind, weil wir gewisse Dinge erlernt haben, weil wir uns abgrenzen, um uns überhaupt selbst zu vergewissern, und das eben nicht immer miteinander einhergehen kann.
Ja. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass, also jetzt der Unterschied meinetwegen zu sowas wie in dieser Serie beim christlichen Inkarnationsgedanken auf jeden Fall ist, zum einen, dass, also hier hast du ja, spielst du ja damit, ein ausgewachsener Alien kommt auf die Welt, ne, so auch bei Morg vom Ork oder bei Alf oder sonst wie, und bei Jesus hast du ja eher die Geschichte, eher die Vorstellung, okay, das Absolute wird ein kleines Baby und wächst dann tatsächlich ganz normal menschlich auf und klar ist intelligent und diskutiert auch mal mit Leuten, aber im Grunde ist da nichts Göttliches dran. So, also es ist ein richtig wirklich echter Mensch. So. Und ja, die Idee des christlichen Glaubens ist, dass in diesem Menschen eben tatsächlich Gott steckt und eben nicht nur so als diesen menschlichen Körper benutzt, sondern Gott in Menschen als Mensch, so als mit eigener Persönlichkeit und so weiter und so fort. Und ich glaube, und dann ist sozusagen das Spannende, was du jetzt, worüber du gesprochen hast, Marco, dass dann Jesus als erwachsener Mann, wenn er durch die Gegend zieht und sein Zeug macht, dass er dabei, oder dass Christen glauben, dass hierbei also jetzt nicht nur die menschliche Welt durchscheint, sondern auch die göttliche. Und die menschliche ein Stück weit herausgefordert wird, ein Stück weit geadelt wird, ein Stück weit visionär quasi irgendwelche Konventionen bricht. Genau, also so ich glaube, das wäre für mich der Hauptunterschied von solchen verschiedenen Inkarnationsberichten, dass ihr eigentlich sozusagen von dem Ursprung von doch sehr unterschiedlichen Dingen ausgehen. Also weil die Resident Alien Geschichte könnte man auch so darstellen, keine Ahnung, Manuel zieht nach Marokko in ein kleines Dorf und lebt dort als ein muslimischer Imam. So. Und es wäre im Grunde die gleiche Geschichte in Grün, nämlich hier kommt ein Schweizer Glatzkopf, der jetzt als Imam versucht, sozusagen zu leben, so und irgendwas zu machen.
Du driftest ein bisschen ab, aber ich bin gespannt, wo es hinläuft.
Ein Schweizer Glatzkopf.
Nein, ich will damit sagen, quasi die christliche Inkarnationsgeschichte meint, also niemand von uns kennt die göttliche Welt. Da haben wir keinen Vergleich. Die ist per se, so beschreibt das Christentum das, eine komplett andere. Das komplett andere wird Teil von unserer Welt. Und das ist eben anders als bei Resident Alien oder beim Manuel, der ein marokkanischer Imam zu werden versucht. Also, wisst ihr, das sind zwei eigentlich von der in sich, also von der Ursprungsqualität zwei völlig unterschiedliche Dinge, obwohl es beides Inkarnationsgeschichten wären, sozusagen.
Ja. Ja. Und das Faszinierende bei der Inkarnation des Gottessohnes nach christlicher Überzeugung ist ja sogar, dass eigentlich mit der Menschwerdung Jesu eigentlich das Menschsein in die Gottheit Einzug hält. Also, dass es eigentlich relativ unbestritten ist.
Und andersrum das Göttliche in die Menschheit. Ja, weil wir ja auch sagen, dass wir das Göttliche in uns auch tragen.
Ja. Genau. Aber auch wenn, also, weißt du, auch wenn die Auferstehung natürlich das zentrale Ereignis des christlichen Glaubens ist, der Gekreuzigte aufersteht und dann kommt die Himmelfahrt, das ist ein bisschen awkward, sich das vorzustellen und so, muss man ja auch nicht, aber bis in die Visionen der Offenbarung hinein wird quasi der Gottessohn als Menschensohn dann vorgestellt. Also das Menschsein, es ist dann nicht so, dass das nur eine Episode wäre, so quasi 30 Jahre, Lebensjahre im Leben eines ewigen Gottes, hat er es als Mensch versucht, sondern Gott bleibt quasi nach christlicher Überzeugung, auch in der Auferstehung bleibt der Gottessohn ein Mensch und quasi da schleicht sich ein Mensch in die Trinität rein und wird eben dann zum Erstgeborenen von ganz vielen Menschen, die quasi in diese Gottesgemeinschaft einbezogen werden. Also die christliche Vision ist eigentlich bemerkenswerterweise eine Vision, in der das Menschsein in Gott Einzug hält. Und wie du sagst, umgekehrt der Mensch in einer Art und Weise gewürdigt und geadelt wird, ja, die bemerkenswert ist. Ja. Ja, also die Analogie hört irgendwo auf.
Ich finde das witzig, wie wir von Resident Alien zur Inkarnation des Gottessohnes kommen und der Auferstehung und dass das Menschliche im Göttlichen Einzug hält. Das ist schon ein steiler Sprung, den wir ja gerade machen. Aber irgendwie auch schön. Also.
Ja, ich meine, lass uns doch zum Schluss nochmal zur Serie zurückkommen, obwohl ich wirklich denke, ich fand das jetzt auch spannend, das mit euch mal durchzukauen, weil ich das schon auch sehe in dieser Serie, dieses Motiv der Menschwerdung und auch so diese Struggles, die dieses Alien hat, eben bei der Beobachtung selbst Mensch zu werden und so, und dieser Gedanke, da ist eigentlich ein etwas, was nicht von dieser Welt ist, ist zu einem von uns, zu einem Menschen geworden. Das hat ja wirklich Parallelen mit dieser Grunderzählung des Christentums. Das fand ich jetzt mal spannend, das auszuloten. Ja, vielleicht können wir eine Runde machen. Für wen wäre, wir haben jetzt den Plot oder so, die Schwierigkeiten auch, haben wir jetzt nicht unbedingt ausführlich diskutiert. Aber vielleicht können wir das kurz einflechten, wenn wir eine Schlussrunde machen. Für wen wäre die Serie etwas? Wem würden wir das jetzt als herbstliches Vergnügen, wie Jana das am Anfang geframed hat, wem würden wir das als herbstliches Vergnügen ans Herz legen?
Schweigen.
Stille.
Gut, dann fange ich einfach mal an.
Also auf jeden Fall Fans von, ich wollte nur sagen, auf jeden Fall Fans von Alan Tudyk.
Ja. Das definitiv. Das wirklich definitiv.
So. Aber fang gerne an.
Ich würde sagen, Leute, die Lust haben, das ist eher eine leichte Unterhaltung. Ne? Es werden zwar immer wieder auch schwerere Themen angesprochen, aber das ist alles leichtfüßig verpackt. Leute, die nicht so viel, also die sozusagen gerne Serien nebenher schauen. Ich finde, Resident Alien kann man wunderbar nebenbei gucken. Muss man sich nicht zu sehr konzentrieren, wenn man mal irgendwas verpasst. Das ist nicht dramatisch. Es wird irgendwann nochmal erzählt oder wie auch immer. Also, ne, das kann man eher wie eine Sitcom sehr schön nebenbei gucken und so weiter. Also Leuten, die so eine Art von Unterhaltung suchen, würde ich das empfehlen. Und wenn man, genau, und ich wollte vielleicht so ein bisschen noch sagen, wie mir, ich habe jetzt tatsächlich alle drei Staffeln geschaut. Ich fand die erste Staffel wirklich richtig, richtig, richtig gut. Also die hat mir sehr gut gefallen. Klar, die hat auch mal ihre sprunghaften Momente und so weiter. Die zweite Staffel ist ja dann nicht nur 10 Folgen, sondern 16 Folgen. Und das merkt man, ne, wie du am Anfang gesagt hast. Da gibt's einige Füller-Episoden und so weiter. Da habe ich gedacht, hättet ihr lieber an dem 10-Folgen-Modus festgehalten.
Ja, und, absolut.
Und ich finde, es wird dann auch ein bisschen sprunghafter, obwohl mehr Zeit da ist und so. Und in der dritten Staffel ist das dann sogar noch mal mehr, obwohl die nur 8 Folgen hat. Also ich finde, die Serie nimmt ein bisschen ab. Nicht dramatisch, es hat immer noch Spaß gemacht, sie auch bis zum Schluss zu gucken. Ich habe auch in den letzten Folgen immer mal wieder kräftig gelacht. Also Leute, die einfach Spaß an der Vorstellung haben, was wäre, wenn ein Alien sich als normaler Mensch durchschlagen muss und dann die Vernichtung der Welt aufhalten will und so weiter und so fort und irgendwelche Verwicklungen, die da so mit ins Spiel kommen. All solchen Leuten empfehle ich das. Leute, die jetzt wirklich eher richtig qualitativ tiefgehende Geschichten suchen, da würde ich sagen,
nein,
das ist nicht, das ist keine Serie für euch. Da gibt es Besseres, da gibt es definitiv Besseres.
Und auch dem anschließen, würde ich mich auch anschließen und auch nochmal sagen, und auch Leuten, vielleicht nicht für Leute, die so hundertprozentig immer darauf achten, dass alles so bei so außerirdischen oder Alien-Darstellungen, dass da immer irgendwie alles zu Ende gedacht ist und wie so ein Alien aussieht und wie das funktioniert mit dem schwebenden Raumschiff und sowas. Also wer da auf solche Sachen total achtet und für den das wichtig ist, dass das alles so in sich Sinn ergibt, vielleicht auch eher nicht.
Genau.
Also jetzt nicht so, dass man so offensichtliche Fehler erkennen würde, aber ich glaube, gäbe es einige, wenn man da anfängt, darüber nachzudenken, dann ist das nicht gut bei dieser Serie.
Es gibt schon einige Plotholes auch, also die gehen dann sehr großzügig auch mit so Entwicklungen um, die dann plötzlich sich wenden, obwohl vorher ewig lang was anderes geritten wurde und plötzlich innerhalb von einer Szene sind sich alle wieder einig und solche Geschichten. Also wen sowas stört, dem würde ich auch sagen, das ist dann vielleicht nicht eure Serie. Über sowas muss man hinweggucken können, mehr auf den Spaßfaktor achten, dann kann man Spaß an der Serie haben.
Und ja. Und wir haben ja auch schon gesagt, so wie gesagt, also ich meine, unser Alien sieht so ein bisschen aus wie aus den 90ern oder 2000ern. Genau, und da wer da so ein bisschen Spaß dran hat oder mit dem Augenzwinkern auf sowas schauen kann, der wird auch seinen Spaß an der Serie haben.
Ja, und was wir jetzt natürlich noch nicht erwähnt haben, aber ich würde schon sagen, es ist wahrscheinlich eine ziemliche Low-Budget-Produktion. Also okay. es ist ganz, da wird jetzt nicht groß versucht mit, also es hat ein bisschen in der zweiten Staffel so ein bisschen CGI, wo man aber auch merkt, dass es jetzt computergeneriert ist und sonst die meisten Sachen sind wahrscheinlich so mit Kostümen und so gemacht. Ja. Und es wird teilweise sogar, habe ich das Gefühl, bewusst irgendwie jetzt nicht wahnsinnig viel Wert darauf gelegt. Es geht wirklich so um die Story und um das komische Arrangement, dass jetzt ein Alien als Mensch irgendwie sich in diesem Dorf zurechtfindet. Die ganze Erscheinungsweise des Aliens auch. Also da wurden nicht Millionen für irgendwelche digitalen Nachproduktionen ausgegeben. Nee. So, das ist ja, auf keinen Fall. Da muss man da, genau. Aber ich muss sagen, ich bin von der Serie sehr angetan. Ich finde, man kann zugleich in fast jeder Episode sehr, sehr herzhaft lachen. Ja. Und es ist dann doch nicht einfach eine reine Blödelei. Es gibt berührende Szenen. Eine meiner Lieblingsszenen, als die Asta mit dem Harry Van der Spiegel ihre eigene Mutter besuchen geht. In der zweiten Staffel ist das. Sie hat selber ihre Mutter nie kennengelernt, wurde, glaube ich, als Kleinkind irgendwie ausgesetzt oder zur Adoption freigegeben und fragt sich immer, wer ist meine Mutter und warum hat sie mich weggegeben? Vielleicht war sie dazu gezwungen oder was auch immer. Und dann findet sie heraus, wo die Mutter wohnt und besucht sie mit dem Harry Van der Spiegel. Und dann erweist sich diese Mutter halt als ein ganz furchtbarer Mensch. Also es wird deutlich, sie hatte überhaupt keinen triftigen Grund, ihr Kind wegzugeben, außer dass sie einfach ihre Freiheiten irgendwie nicht aufgeben wollte und fand, Kind muss jetzt nicht sein und hat die weggegeben, freut sich auch kaum, sie zu sehen, interessiert sich nicht für ihre Enkeltochter, die inzwischen natürlich längst auf der Welt ist und so. Und das wird eine ganz schmerzhafte, verletzende, ernüchternde Erfahrung für Asta, ihre Mutter kennenzulernen. Und auf dem Rückweg weiß dann der Harry Van der Spiegel sich nicht besser zu helfen, weil er mitleidet mit ihr und findet, das ist eine ganz unmögliche Person, diese Mutter. Und dann fängt er an, irgendwie in Fäkalsprache quasi diese Mutter zu beschimpfen oder ihr zu sagen, ja, die ist doch Pupu, die ist Kaka und so. Und dann stimmt die Asta irgendwie ein im Sinne der Verarbeitung dieses Ereignisses. Und das wird dann ein ganz leichter Moment aus einer ganz tiefen Enttäuschung. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr schön gemacht, wo das zusammenkommt. Einerseits dieses Lachen können über die Unbeholfenheit dieses Aliens, der nicht richtig weiß, wie man Empathie zeigt. Und andererseits auch dieser tiefe Moment irgendwie, wo man also wirklich auch angerührt ist von dieser befremdlichen Begegnung von Asta mit ihrer Mutter. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, wie ich finde, da kommen zwei Dinge sehr schön zusammen. So dieses leichte, witzige und dann auch emotional tiefgehende Momente.
Ja, und ich finde, damit hast du aber schon einen ganz schönen Abschluss eigentlich gemacht.
Ja.
Also das ist doch, ja, stereotypisch, nicht stereotypisch, falsches Wort, aber für diese Serie.
Ja.
Und das, was diese Serie ausmacht, dass das eben auf diese wundervolle, schöne Art in solchen Szenen dann eben zusammenkommt. Und wer Spaß an sowas hat und genau, wie gesagt, an einem schönen Sonntagnachmittag im Herbst im Regen zu Hause vielleicht gerade dabei ist, irgendwas zu kochen und Lust hat, irgendwie da nebenbei eine Serie anzumachen, über die man lachen kann, aber die man auch nicht immer ernst nehmen muss, für den ist Resident Alien auf jeden Fall was.
Genau, und ich will dazu noch sagen, auch hierin spiegelt sich ja das Hauptthema der Serie. Wer bin ich? Was ist der Mensch? Ne? Wie finde ich mich und meine Bestimmung? Wie finde ich mein Menschsein? Also diese Asta, die nach ihrer Mutter sucht und dann dabei furchtbar enttäuscht wird, steht natürlich trotzdem dann wieder, also diese Frage, nachdem die Frage, wer ist meine Mutter, beantwortet wird, ist die eigentliche Frage immer noch nicht beantwortet. Ne? Und ich finde, das macht die Serie schon sehr, sehr gut. Nicht nur in Form dieses Alien, der irgendwie Mensch wird oder sich fragt, was Mensch sein ist, sondern auch in den anderen Figuren zeigt sich die gleiche Frage immer wieder auf einer anderen Ebene sozusagen. Und von daher ist das schon wirklich auch eine gute Szene, die du da jetzt am Schluss nochmal gesagt hast oder nochmal erzählt hast, Manu.
Ja, also dann entlassen wir euch doch hiermit mit warmen herbstlichen, früh vorherbstlichen, spätsommerlichen Empfehlungen für einen Seriengenuss Resident Alien. Und wir hören uns wieder nächsten Monat.
Yes, genau. Habt's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Revlab.